Werbung.
Einige von euch wissen ja, dass ich ein absoluter Fan von Porridge bin. Dank Koro habe ich jetzt auch erstmal einige Zeit für leckeres Frühstück vorgesorgt. Koro ist meine persönliche Favorite-Online-Drogerie, denn dort bekomme ich haltbare Lebensmittel wie Haferflocken und Trockenfrüchte in Großpackungen, sodass sogar noch weniger Verpackungsmüll entsteht.
Genau, Koro hat eine riesige Auswahl an Produkten wie Superfoods, Nussmus, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmischungen, Bars, Riegel und Energy Balls und vieles mehr. Ich für meinen Teil bin ja nicht so der große Frühstücker, weil es bei mir morgens immer etwas stressig zugeht. Aber dafür hat Koro auch was am Start. Ich persönlich feiere unheimlich den Proteinball Brownie. Ein schneller Snack, der in jede Hosentasche passt und dir ein bisschen Power gibt, wenn nicht so Zeit für ein großes Frühstück ist. Und super lecker sind die Energy Balls, die es in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt, obendrein auch noch. Wir suchen uns unsere Werbepartner ja immer recht gut aus und achten hierbei neben der Qualität der Produkte auch auf die Transparenz des Unternehmens. Bei Koro hat all dies im positiven Sinne zugetroffen. Die Website ist übersichtlich strukturiert und alle Preise und Inhaltsstoffe der Produkte genau beschrieben. Ich habe mich auf Anhieb gut zurechtgefunden und das will was heißen.
Wenn ihr Koro auch mal ausprobieren wollt, dann besucht sie doch gerne mal auf ihrer Webseite www.korodrogerie.de. Damit ihr beim Probieren noch ein bisschen Geld sparen könnt, haben wir euch noch einen 5% Rabattcode klargemacht. Mit dem Code ALLEJAHRE, also ALLEJAHRE, alles groß oder klein geschrieben, ist völlig egal, spart ihr 5% auf eure Bestellung. Wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern und beim Bestellen.
In den Shownotes findet ihr den Link, der euch direkt zu Koro führt, sowie den Gutscheincode.
Werbung beendet.
Alle Jahre
Mörder.
Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
Christian, hallo. Und
Jasmin, hi.
Hallo ihr Lieben, seid gegrüßt. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag, der im Zeichen von brütender Hitze steht. Wir hoffen, ihr habt ein schattiges Plätzchen und euch geht's allen gut.
Ja, ich habe jetzt kein schattiges Plätzchen. Ich habe eine heiße Bude und ich musste gerade mit dem Ventilator ausmachen, weil meine Augen diese Ventilatorluft einfach nicht mehr ertragen können. Und ich muss jetzt irgendwie versuchen, diesen Fall vorzutragen. Aber das wird schon werden.
Wir drücken dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass du das unfallfrei hinkriegst. Ich bin mir aber sicher, dass das der Fall sein wird.
Gut, wenn du möchtest, würde ich einfach direkt loslegen.
Ja, ich lehne mich derweil zurück und lausche ergriffen.
Dann zunächst eine Triggerwarnung. In meinem heutigen Fall geht es unter anderem um sexuellen Missbrauch. Es ist der 31. Oktober 1981. Während sich vor allem die kleinen Kinder der Stadt Amarillo in Texas auf den bevorstehenden Trick-or-Treat-Abend freuen, herrscht im Kloster des Ortes bedrückte Stimmung. Die Nonnen haben soeben den Bestatter rufen müssen. Der Nonnen fällt an diesem Morgen auf, dass Schwester Thaddea Benz bei der 6:30 Messe fehlt. Als sie im Anschluss nach ihr suchen, finden sie die 76-Jährige im zweiten Stock des Klosters, tot in ihrem Bett. Trotz dessen, dass ihr Gesicht blutverschmiert ist und sie nackt in ihrem Bett liegt, gehen sie von einem natürlichen Tod aus und rufen nicht die Polizei oder den Notruf, sondern direkt den Bestatter. Gegen 7 Uhr am Morgen holt der Bestatter die Leiche ab und beginnt direkt mit dem Waschen und der Einbalsamierung. Etwa eine Stunde später bemerken die Nonnen, dass im Gemeinschaftsraum im ersten Stock des Klosters ein Fenster eingeschlagen wurde. Erst dann realisieren sie, dass es sich bei dem Tod von Schwester Thaddea eventuell doch nicht um einen natürlichen Tod, sondern um Mord handeln könnte und rufen die Polizei. Als diese gegen 9 Uhr eintrifft, beginnt sie sofort mit der Spurensicherung. Unter dem Bett finden sie Bettzeug, die Nachtwäsche des Opfers und ein Buttermesser. Neben dem Bett finden sie ein Schamhaar. Außerdem stellen sie Finger- und Handabdrücke an der Klinge und im Griff des Messers sowie vom Kopfteil des Bettes sicher. In der Auffahrt zum Kloster finden sie ein Steakmesser. Zeitgleich wird so schnell wie möglich die Leiche aus dem Bestattungsinstitut abgeholt, damit eine Autopsie durchgeführt werden kann. Trotz dessen, dass die Leiche bereits gewaschen und arteriell einbalsamiert wurde, konnte der Pathologe Dr. Erdmann feststellen, dass der Tod durch manuelle Strangulation verursacht wurde. Außerdem stellt er zahlreiche Verletzungen, darunter Prellungen am Kopf, Stichwunden in der Brust sowie Abschürfungen und Schürfwunden an der Vorder- und Rückseite des Halses fest. Doch das ist nicht alles. Die Autopsie ergibt auch Hinweise auf eine gewaltsame Vergewaltigung. Der Pathologe findet Anzeichen von äußeren Blutungen und inneren Verletzungen im Vaginalbereich. Ebenso findet er Spermaspuren und Prostatasekret. Jedoch wird kein Test der gefundenen Spuren durchgeführt, um die Blutgruppe des Täters zu bestimmen. Es war zu wenig Sperma vorhanden, um es mit den zur Verfügung stehenden Geräten zu untersuchen, und da den Pathologen niemand gebeten hat, es aufzubewahren, entsorgt er kurzerhand die Spuren. Die Polizei steht nun vor einem Rätsel. Wer bricht in ein Kloster ein und misshandelt, vergewaltigt und tötet anschließend eine 76-jährige Nonne? Kannte der Täter das Opfer oder war sie ein Zufallsopfer? Und hatten sie es mit einem Serienmörder zu tun? Denn nur 3 Monate zuvor wurde die 77-jährige Nani Cox Bryson aus Amarillo in ihrem Haus getötet. Die Polizei konzentriert ihre Ermittlungen zunächst auf eine Reihe kubanischer Flüchtlinge, die in Amarillo leben, da sie Aussagen über einen dunkelhaarigen Latino in der Nähe des Tatortes aufgenommen haben. Doch dann stoßen die Ermittler auf einen Zeugen, der aussagt, dass er einen auffälligen Mann in der Nacht zu Halloween aus Richtung des Klosters flüchten sehen hat. Auch einen Namen kann er nennen. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um Johnny Garrett. Dieser Name ist den Polizeibeamten bekannt. Denn Johnny Garrett fiel in Vergangenheit bereits mit kleineren Delikten wie Einbrüchen und Diebstählen auf. Außerdem erinnert sich ein Streifenpolizist daran, dass der 17-Jährige gegenüber vom Kloster wohnt und er ihn auch in der Mordnacht während der Streife gesehen hat. Er beobachtete ihn dabei, wie er mit einem Stock in ein Gebüsch schlug. Als Garrett den Beamten sah, rannte er schnell in sein Haus. Dieses Verhalten schien dem Beamten gleich etwas verdächtig. Sofort gilt Garrett als Hauptverdächtiger und anderen Indizien wird nicht mehr nachgegangen. Garrett wird schließlich festgenommen und befragt. Außerdem werden seine Fingerabdrücke mit denen, die am Tatort gefunden wurden, verglichen. Und es scheint, als hätten die Ermittler den Täter gefunden, denn die Beweislage ist erdrückend. Die Abdrücke auf dem Griff und der Klinge des Küchenmessers, das unter dem Bett des Opfers gefunden wurde, sowie die Abdrücke auf dem Kopfteil des Bettes stimmen mit denen von Garrett überein. Auch die am Tatort sichergestellten Schamhaare weisen die gleichen individuellen Merkmale auf wie die von Garrett. Außerdem weist das Steakmesser, das in der Einfahrt des Klosters gefunden wurde, dieselbe Herstellung, dasselbe Design und dieselben Gebrauchsspuren auf, wie ein anderes Steakmesser, das in Garretts Wohnung sichergestellt wird. Doch Garrett hat für all das eine Erklärung. Er sagt aus, dass er unter LSD-Einfluss das Kloster 2 Tage vor dem Mord betreten habe, um nach Gegenständen zum Stehlen zu suchen. Seiner Aussage zufolge betrat er das Kloster kurz nach Mittag durch die Vordertür und ging in den Medikamentenraum und die Cafeteria, wo er das Küchenmesser aufhob. Er sei dann in mehrere Schlafzimmer gegangen. Dann verbog er das Buttermesser, um damit eine verschlossene Schublade aufzuhebeln. Seine Fingerabdrücke auf dem Kopfteil von Schwester Bens Bett erklärt er damit, dass er sich an das Kopfteil geklammert hat, um sich vorbeizuziehen und ein Kreuz an der Wand zu erreichen. Er habe dann aber ein Geräusch im Kloster gehört und sei daraufhin geflüchtet. Er bestreitet vehement, die Nonne vergewaltigt oder ermordet zu haben. Er will am 30. Oktober um etwa 22.20 Uhr zum Haus seiner Mutter gegangen sein und habe es erst am nächsten Morgen wieder verlassen. So wird er es zumindest vor Gericht wiederholen. Laut 2 Polizeibeamten, die ihn am 9. November verhört haben, soll er jedoch etwas ganz anderes gesagt haben und den Mord an der Nonne sogar gestanden haben. Sie sagen aus, dass er gestand, das Fenster im unteren Stockwerk eingeschlagen zu haben und anschließend in das Schlafzimmer der Nonne gegangen zu sein. Er soll ausgesagt haben, ich betrat die Cafeteria und stahl ein Messer. Ich brach eine Truhe auf und stahl Wertsachen. Ich beugte mich über das Bett, um mein Kruzifix zu stehlen. Im Bett lag eine Nonne, die so wirkte, als würde sie gleich losschreien. Ich hielt ihr den Mund zu, damit sie keinen Lärm machen konnte. Ich begann sie zu würgen, bis sie ohnmächtig wurde. Ich hatte Sex mit ihr. Ich verließ das Kloster so, wie ich auch hereingekommen war. Die Polizisten sagen aus, dass Garrett, nachdem sie seine Aussage schriftlich festgehalten hatten, zustimmte, dass sie wahr sei, sich aber weigerte, sie zu unterschreiben, bevor ein Anwalt konsultiert hatte. Nach der Konsultation eines Anwalts lehnte Garrett es dann allerdings ab, die Erklärung zu unterschreiben. Doch das bestreitet Garrett vor Gericht. Er gibt an, dass der Polizeibeamte etwas gesagt hat und er daraufhin nur meinte, dann schreiben Sie das auf. Dann sagte der Polizist noch etwas und Garrett wiederholte, nur zu, schreiben Sie das auf. Als er ihn dann aufforderte, zu unterschreiben, sagte er, ich unterschreibe nichts. Schwester Bernice Nogler macht eine Aussage vor Gericht, die gegen Garretts Version spricht. Sie sagt aus, dass die Vordertür des Klosters normalerweise verschlossen sei und dass niemand die Cafeteria um die Mittagsstunde unbemerkt betreten hätte können. Sie gibt außerdem an, dass keine Truhe im Kloster aufgebrochen worden war. Wertsachen fehlten auch keine. Und sie sagt, dass Schwester Benz niemals ein Kreuz über ihrem Bett hängen hatte. Ebenso belastet ihn sein Mithäftling Lonnie Wadley. Er gibt an, dass Garrett ursprünglich die Tat abgestritten habe, schließlich aber zugegeben habe, in das Kloster eingebrochen zu sein und die Nonne getötet zu haben. Vor Gericht sagen auch mehrere Nachbarn aus, die Garretts aggressives Verhalten bezeugen. Einer sagt aus, dass er Garrett in der Mordnacht vor dem Haus einer älteren Dame rumschleichen sah. Jedoch gibt es auch einen Nachbarn, der angibt, dass er gesehen habe, wie Garrett um 23 Uhr nach Hause gegangen sei. Ebenso zeichnen die Beamten des Gefängnisses, in dem er seit seiner Festnahme sitzt, ein anderes Bild von ihm. Garrett sei ruhig, freundlich und habe auch noch nie Probleme gemacht. Die forensische Psychiaterin Dorothy Odnor Lewis diagnostiziert Garrett eine durch ein Kindheitstrauma verursachte dissoziative Persönlichkeitsstörung. Garrett wurde als Kind von seiner Mutter, seiner Großmutter und seinem Großvater missbraucht. Mit 10 Jahren konsumierte er das erste Mal Alkohol, welchen ihm seine Familie gab. Außerdem wurden ihm im Kindesalter Farbverdünner und Drogen verabreicht, die seine geistige Entwicklung beeinträchtigten. Trotz der vielen Unstimmigkeiten und widersprüchlichen Zeugenaussagen verhängt das Gericht die Todesstrafe. Garrett versucht mehrfach Berufung gegen das Urteil einzulegen, doch ohne Erfolg. Nachdem alle Berufungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, wird seine Hinrichtung auf den 6. Januar 1992 datiert. Garretts Fall löst einen Aufschrei unter den Gegnern der Todesstrafe in Texas aus, darunter auch führende Vertreter der römisch-katholischen Kirche. Amnesty International wendet sich im Namen Garretts an Papst Johannes Paul II. Nachdem der Papst um Gnade gebeten hatte, gewährt die Gouverneurin von Texas, Ann Richards, ihm einen vorübergehenden Aufschub. Der texanische Begnadigungsausschuss hält daraufhin eine Anhörung darüber ab, ob Garretts Urteil in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt werden sollte. Aber das Todesurteil wird mit 17-1 Stimmen bestätigt. Am 12. Februar 1992 wird Johnny Garrett durch eine Injektion hingerichtet. Den Daily News zufolge sind Garretts letzten Worte: Ich danke meiner Familie für die Liebe und die Fürsorge. Und der Rest der Welt kann mich am Arsch lecken. Bis zu seinem Tod beteuert er seine Unschuld. Tatsächlich werden die Zweifel, ob der richtige Mann für den Mord sterben musste, immer größer. Denn der damalige Pathologe Dr. Erdmann bekennt sich 1994 unbestritten zu 6 Straftaten im Zusammenhang mit gefälschten Beweisen und verpfuschten Autopsien in 3 Bezirken. Nach seiner Verurteilung werden Dutzende von Leichen für eine erneute Autopsie exhumiert. Die Untersuchung ergibt, dass mindestens 100 seiner 300 Autopsien fehlerhaft waren. Ebenso auffällig ist, dass der damalige Bezirksanwalt, der die Todesstrafe gegen Garrett beantragte, am 9. April 1995 Selbstmord begeht. Im März 2004 kommt wieder neuer Wind in den Fall. Ein DNA-Test überführt schließlich Leoncio Perez Rueda als den Vergewaltiger und Mörder von Nani Box Bryson, die 77-Jährige, die 3 Monate vor Schwester Benz in Amarillo ermordet worden war. Viele Menschen beschäftigt das Schicksal von Johnny Garrett noch Jahre nach seiner Hinrichtung. Einer von ihnen ist der Anwalt Jesse Quackenbush. Er stellt erschreckende Ähnlichkeiten zwischen den Mordfällen Bryson und Benz fest. Sofort vermutet er, dass Rueda auch der Mörder von Tadea Benz sein könnte. Er beschließt 5 Monate nach seiner Verhaftung, Rueda im Gefängnis zu besuchen und ihn zu befragen. Bei dieser Befragung gibt Rueda zu, Nani Box Bryson und eine Nonne sexuell missbraucht und verprügelt zu haben. Immer wieder wendet sich Quackenbush an die zuständige Bezirksanwältin und bittet darum, den Fall neu zu eröffnen. Doch seine Anfragen werden zunächst alle abgelehnt. Im Jahr 2004 wird schließlich einem DNA-Test zugestimmt. Die DNA unter den Fingernägeln von Tadea Benz wird mit der von Rueda abgeglichen. Und sie stimmt überein. Obwohl der DNA-Test beweist, dass nicht Garrett am Tatort war, sondern der bereits verurteilte Mörder Rueda, wird seitens der Staatsanwaltschaft keine neue Ermittlungen eingeleitet. In einem Interview sagt Quackenbush, dieser Junge hatte ein schlechtes Blatt und seine Berufungsanwälte waren größtenteils uninspiriert, inkompetent oder einfach nur gleichgültig. Am 3. Januar 2006 wird Rueda wegen Mordes an Nonny Cox Bryson zu 45 Jahren Haft mit der Chance auf Bewährung verurteilt. Für den Mord an Thaddea Benz wird er niemals angeklagt. Somit gilt rein rechtlich gesehen weiterhin Johnny Garrett als der Mörder von Thaddea Benz. Der Staat Texas weigert sich bis heute, die Unschuld Garretts posthum zu bestätigen. 2008 dreht Jesse Quackenbush einen Dokumentarfilm mit dem Titel The Last Word über den Fall. In diesem Film kommen die Mutter Garretts, katholische Priester, ein Juror und Rechtsexperten zu Wort. Dem texanischen Staat werden dabei schwere Vorwürfe gemacht. Die Gesellschaft sei unmoralisch, dumm und rachsüchtig. Wenn die Bevölkerung jemanden hängen sehen wolle, habe der Angeklagte ab diesem Zeitpunkt keine Chance mehr. Die Dokumentation von Quackenbush und der Fluch, den Garrett angeblich vor seiner Hinrichtung ausgesprochen haben soll, ist sogar Inspiration für einen Horrorfilm und erscheint 2016 unter dem Namen Johnny Frank Garrett's Last Word.
Da ist ja mal wieder einiges schiefgegangen.
Ja.
Ich habe mir ein paar Notizen gemacht, sollen wir die mal durchgehen? Ein Teil hat sich dann mit deiner Erklärung auch schon erledigt. Was ich als allererstes ziemlich befremdlich fand, war, da liegt eine Nonne nackt im Bett, ist blutverschmiert. Und die Mitschwestern gehen von einem natürlichen Tod erstmal aus.
Das habe ich auch gar nicht verstanden. Also ich habe dazu auch keinerlei Erklärung gefunden, wie man von sowas ausgehen kann. Ich weiß es nicht. Hat für mich auch keinen Sinn ergeben. Aber es war nun mal so. Die haben halt einfach direkt den Bestatter gerufen. Ich meine, gut, sie war 76, sie war schon etwas älter. Dann kann man einen natürlichen Tod eventuell vermuten, aber nicht, wenn Blut im Gesicht ist. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie komplett nackt oder teilweise nackt war. In einem Artikel stand halt komplett nackt. Für mich macht es aber keinen Sinn, weil wenn sie komplett nackt gewesen wäre, dann hätte sie ja noch mehr offensichtliche Wunden offen gezeigt. Und dann hätten die Nonnen eigentlich so oder so gar nicht entscheiden können, ja okay, das ist ein natürlicher Tod, dann hätten die ja sofort gesehen, dass da was passiert ist.
Ja, dann als nächstes erfindet der Pathologe. Also wenn man einen Pathologen nicht darum bittet, etwas zu machen, offenbar zu dieser Zeit, macht er das dann offenbar nicht.
Naja, dieser Pathologe, weil wie du ja dann später festgestellt hast, hat er ja generell sehr gefuscht bei der Arbeit. Zum einen, weil er dann wahrscheinlich einfach keinen Bock hatte, hat dann einfach irgendwas eingetragen, was nicht den Tatsachen entsprochen hat. Oder aber, um ja Fälle auch mit Absicht vielleicht zu verfuschen, wie in diesem Fall. Weil ich glaube, dass tatsächlich einfach die Polizei und die Staatsanwaltschaft, die wollten alle einfach so schnell wie möglich jemanden dafür büßen lassen, jemanden einsperren und dachten sich, ja gut, da haben wir ja den Verdächtigen gefunden. Die Beweislast ist stark genug, also nageln wir den jetzt fest. Und damit wir jetzt wirklich das zu 100% sagen können, stecken wir da jetzt, keine Ahnung, die Polizeibeamten unter einen Hut und den Pathologen, der dann einfach irgendwelche Spuren vernichtet. So klingt das für mich, ist meine Vermutung. Ob es stimmt, weiß ich nicht.
Ja, das war nämlich auch meine nächste Notiz, dass die Polizisten sich ja auch mehr oder weniger, also im Prinzip schon sicher waren, dass der das war. Und ja, das hat sich auch so angehört, als hätten sie den am liebsten dann gleich am selben Abend vor Ort auch schon hingerichtet. Da wäre das nämlich erledigt gewesen. Mhm. So wie die dem das da so mehr oder weniger in den Mund gelegt haben, wenn er es denn überhaupt so gesagt hat. Weil er sagt ja, er hätte sich überhaupt nicht dementsprechend geäußert. Er hätte, also so wie sich das jetzt angehört hat, was du gesagt hast, dass er einfach resigniert hat nach einer Zeit und gesagt hat, ja, wenn du meinst, schreib's hin.
Ja, so im Prinzip war das dann wahrscheinlich so. Die Polizei hat wie so einen typischen Verhör wahrscheinlich nach einigen Stunden so gesagt, gib doch zu, stimmt's, du bist da eingebrochen, du hast dann die Nonne erwürgt, du hast sie dann vergewaltigt. Und er war dann halt irgendwann so, schreib doch auf, was du willst, mehr oder weniger. Also so kam es mir rüber, schreib auch, was du willst, weil für ihn feststand, ich werde eh nichts unterzeichnen, was du mir hier jetzt in den Mund legst. Das Interessante ist auch, damals war es zu der Zeit eigentlich auch gang und gäbe, ein Verhör aufzuzeichnen. Warum existiert dazu keine Aufzeichnung? Auch das wurde vermisst. Das sind alles so Dinge, wo ich sage, es ist sehr auffällig,
Ja, wenn man dann noch mal einen kurzen Sprung weitermacht, schon auch die Tatsache, dass dieser Anwalt, dieser Quackenbush, oder wie, ich hab Quackenbush, ja auch versucht hat, diesen Fall mehrfach wieder aufmachen zu lassen und die sich da immer erst geziert haben. So nach dem Motto, ja, warte mal, wir müssen erst mal zumindest das wegräumen und vernichten, was uns richtig heftig belasten könnte. Dann machen wir es dann auch.
Ja, wir würden ja gerne, aber wir können ja gerade nicht. Da müssen ja einige Sachen beachtet werden. Das muss ja dann vom Gericht dann so freigegeben. Also ich weiß nicht, was das da für ein Hickhack war. Und ich verstehe auch nicht, warum man bis heute nicht einfach wenigstens den Namen wieder reinwäscht. Ich meine, allein schon für die Familie, ja, wie schrecklich das alles sein muss. Das will ich mir gar nicht vorstellen. Weil, also das Komische ist, er wurde zwar in seiner Kindheit misshandelt, also ich habe leider nicht sehr viel mehr über seine Vergangenheit herausfinden können, außer das. Er wurde als Kind zwar misshandelt, aber scheinbar hatte er dennoch dann am Ende ein gutes Verhältnis zu seiner Mutter und er hatte wohl auch Geschwister. Die haben nämlich auch, glaube ich, überhaupt diesen Quackenbush auf diesen Fall aufmerksam gemacht.
Ja, ist dann alles in allem ein Mensch, der in seinem Leben nicht viel Glück gehabt hat. Muss man so sagen. Natürlich, wie gesagt, dass er kriminell war, das wollen wir überhaupt nicht in Frage stellen. Er hat ja Einbrüche gemacht oder so, aber das ist ja jetzt nichts Dramatisches gewesen.
Richtig, das sind halt kleinere, also in Anführungsstrichen, ne? Aber es waren halt kleinere Delikte, wo es nicht um Körperverletzung oder Mord ging.
Genau. Ja gut, was unfreiwillig ein bisschen komisch war, habe ich mir aufgeschrieben, sind halt eben seine letzten Worte gewesen. Die haben das im Prinzip alles nochmal wiedergespiegelt, ja, so wie man mit ihm umgegangen ist.
Ohne Scheiß. Es ist halt, eigentlich hätte er die perfekten Worte gewählt, ja. Weil es ist doch nun mal so, alle Menschen haben sich gegen ihn gestellt. Die wollten einfach einen Mörder haben. Die haben ihn zum Mörder auserwählt und haben alle Zeichen einfach wegignoriert, die dafür gesprochen haben, dass es gar nicht gewesen sein kann. Was ich auch höchst interessant fand, man wusste von diesem anderen Mordfall, der ja wirklich vom Schema sehr ähnlich abgelaufen ist, und zusätzlich sehr nah an dem Ort von dem Kloster auch stattgefunden hat. Und da wurde aber nicht ermittelt, ob der da vielleicht auch dafür verantwortlich war. Nein, wurde es nicht, weil sie hatten ihn ja einfach schon. Und was ich richtig krank finde, ist die Tatsache, dass der wahre Mörder erstens für diesen Mord gar nicht erst verurteilt wurde, aber für einen anderen Mord hat er 45 Jahre Haft bekommen mit der Chance auf Bewährung. Während er für einen Mord, den er niemals begangen hat, das Todesurteil bekommen hat. Das ergibt für mich null Sinn. Das ist einfach nur Scheiße. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Und ich verstehe auch nicht, selbst wenn er jetzt der Mörder gewesen wäre, er war 17 zum Tatzeitpunkt. Man gilt in Texas also als volljährig mit 18, aber du bist wohl rein rechtlich als 17-Jähriger schon, oder ich glaube schon mit 16, glaube ich, bist du quasi so strafmündig wie ein Erwachsener. Also da gibt's nicht irgendwie sowas wie ein Jugendgericht oder sowas dann. Was ich richtig krank finde, muss ich vorstellen, ein 17-Jähriger wird einfach zum Tode verurteilt.
Ja, da sind die in Texas generell recht schnell mit. Also das geht da zack, zack.
Ja, aber dann verstehe ich trotzdem nicht, wie gesagt, warum dann der wahre Täter, der ja dann auch für einen anderen Mord wurde er ja verurteilt, warum hat er nur 45 Jahre bekommen? Weil er geständig war?
Ja, ich glaube, dass die einfach Schiss hatten, dass die dann das andere nochmal aufmachen müssen. Die wollten relativ schnell mit dieser Sache abschließen, gehe ich von aus. Und das ist halt auch wieder einer der Hauptgründe, warum ich sage, keine Todesstrafe. Hier haben wir es jetzt wieder. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Vor allen Dingen eine Todesstrafe halt auch zu verhängen, wenn das alles so unklar ist.
Ja.
Und der Junge auch noch 17 Jahre alt ist, muss man auch dazu sagen. Ja. Nee, also find ich krass. Hier ist wieder alles so gedreht worden, dass es halt eben schnell vom Tisch ist. Weiß man auch nicht, ob das vielleicht dann auch, weil da halt natürlich auch die Kirche involviert war. Wie gesagt, ich will überhaupt nichts gegen gläubige Menschen sagen. Ich bin selbstgläubig, aber kann ja zu dieser Zeit auch sein. Ich meine, waren die 80er Jahre. Weiß man auch nicht. Ich meine, das ist so eine Ermittlung in einem Kloster. Ist ja, denke ich mir, auch noch mal schwerer, als wenn man sowas dann zu Hause macht. Bei irgendjemandem, gehe ich jetzt mal von aus. Mhm. Je nachdem, was es für ein Orden ist. Die mögen ja überhaupt nicht, wenn da irgendwelche fremden Menschen im Kloster rumlaufen oder sowas. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ist nur eine Vermutung. Aber generell ist es so, also hier ist von vorne bis hinten geschlampt worden. Sei es von dem Pathologen, der da involviert war, von den Polizisten, die schon gesagt haben, ja, der wird das schon gewesen sein. Das passt ja. Der war ja irgendwie mal straffällig geworden. Unfreundlich fand man auch. Also komm, der war das jetzt und fertig sind wir hier durch. Und am krassesten hat man halt gesehen, wie viel da getrickst wurde, dass die sich ja gewunden haben, wie sonst noch was, diesen Fall nochmal aufzumachen. Und erst als sie gar nicht mehr anders konnten, haben sie es dann gemacht. Und ich denke, dass da vorher schon mal im sprichwörtlichen Sinne schon mal ein bisschen Frühjahrsputz da gemacht worden ist bei den Beweisen, dass man nicht noch die nächsten, dass man nicht noch belastende Beweise gegen irgendwelche wichtigen Personen findet.
Also es ist auch einfach krank, wenn du dir vorstellst, wer weiß, wenn 100 von 300 Autopsien falsch waren, will ich gar nicht wissen, für was der Herr noch verantwortlich war. Bitte?
Ja, dann, wenn sie 100 zugeben, werden es mindestens 300 gewesen sein.
Ja,
ist so.
Ja, aber stell dir mal vor, wie viele Menschen dadurch vielleicht auch zu Schaden gekommen sind. Du weißt ja nicht, ob das sich dabei auch teilweise um Mordfälle gehandelt hat, die dann dadurch eben nicht aufgeklärt werden konnten.
Ja, das ist bei so vielen Sachen so, wo Menschen halt eben so einen Einfluss oder Macht haben, dass die halt über eine Sache wirklich das letzte Wort sprechen können.
Ja.
Und wenn es dann halt auch so ist, dass es nicht nachvollziehbar ist hinterher, kannst du noch nicht mal dagegen angehen. Das ist das Problem. Und hier war es ja auch so, ich meine, guck mal, die haben das Jahre danach erst gesagt, oh, das könnte auch falsch gewesen sein, was der da gemacht hat. Da war es ja schon zu spät.
Ja.
Da brauchst du keine Leiche mehr zu exhumieren, da brauchst du einen Toten kannst du eh nicht mehr. Also gerade jetzt hier den armen Mann, den sie da umgebracht haben jetzt.
Ich habe mir übrigens auch die ganze Zeit die Frage gestellt, was wäre gewesen, wenn er einfach nur lebenslänglich hinter Gittern gemusst hätte. Hätte man dann den Fall doch noch neu aufgerollt? Oder hätten die genauso reagiert wie jetzt, dass sie sich da auch quergestellt hätten?
Also ich sage jetzt mal was ganz Übergreifendes. Das ist auch, wie gesagt, nur meine eigene Meinung. Ich persönlich bin der Meinung, den konnten sie nur zum Tode verurteilen, weil wenn das nochmal vor Gericht gegangen wäre mit einem Anwalt, der sich ein bisschen auskennt, der hätte den Fall um die Ohren gehauen.
Ja. Ja, dem sein Verteidiger war wohl auch maßlos überfordert in der kompletten Situation. Ich habe mich auch gefragt, wahrscheinlich wäre er sogar glimpflicher davon gekommen, wenn er geständig gewesen wäre. Ich meine, er hatte eine diagnostizierte dissoziale Persönlichkeitsstörung. Geht ja auch einher mit Erinnerungslücken und so weiter. Er hätte einfach auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren können.
Ja, aber wenn er halt eben gesagt hat, er hat seine Prinzipien und er ist es nicht gewesen und er wollte nicht sein Leben lang als der Mann bekannt sein, der eine Nonne umgebracht hat, hat er gesagt, ich war es nicht. Also alles in allem, um es nochmal abzuschließen, ich bin der Meinung, hätten sie den nicht zum Tode verurteilt und es wäre nicht irgendein Anwalt für Steuerrecht gewesen, der den da vertreten hat, der vielleicht auch gar kein Interesse daran gehabt hat, wäre der mit einem gekonnten Anwalt oder vielleicht mit dem, der das Ganze nochmal aufgenommen hat, wäre der auf jeden Fall da rausgekommen und vielleicht hätte sich die eine oder andere Behörde dabei ja noch eine blutige Nase geholt, je nachdem.
Ja, ich verstehe es halt einfach nicht. Es hätte halt auch so oder so mit einschließen sollen, dass er, wie gesagt, vorbelastet war, eine schreckliche Kindheit hatte, dass er erst 17 war. Er war ja geistig zurückgeblieben, wurde ja auch gesagt. Das hätte eigentlich alles in das Urteil mit einfließen müssen, tat es aber nicht. Naja. Übrigens, ich habe mir nur einen Trailer von diesem Film kurz angeschaut. Den Dokumentarfilm habe ich leider auch nicht gesehen. Aber bei dem Film muss ich wirklich sagen, der schien mir gut gemacht zu sein. Also es ist bestimmt auch nochmal total interessant. Der Anfang handelt halt wirklich von einem Fall vor Gericht. Und danach geht es halt im Prinzip darum, er hat ja dann einen Fluch ausgesprochen, hieß es ja. Und tatsächlich sind dann halt alle, die mit dem Mordfall irgendwie so in Verbindung gebracht wurden und für seinen Tod verantwortlich waren, auf mysteriöse Art und Weise verstorben nach und nach. Also die Story ist eigentlich, gibt es wahrscheinlich auch schon tausendfach, aber fand ich eigentlich ganz spannend. Vielleicht noch eine Empfehlung, Johnny Frank Garrett's Last Word. Wäre vielleicht für den nächsten Horrorabend mal ein Film.
Okay, also von mir aus war es das.
Okay, ich habe dir in die OneDrive natürlich auch 2 Fotos gepackt. Einmal natürlich von der Nonne Thaddea Benz und auch von Johnny Garrett. Ich würde den Fall wahnsinnig gerne anders nennen. Ich werde ihn jetzt aber einfach nur den Nonnenmord nennen, weil ich möchte nicht, dass der Titel schon zu viel spoilert. Das Interessante an dem Fall war halt wirklich das Schreckliche, dass eigentlich alles am Anfang darauf hinweist, er war der Mörder und trotzdem bleiben irgendwie so Zweifel und die Zweifel werden dann tatsächlich bestätigt und der war es nicht. Und der ist halt einfach unschuldig hingerichtet worden. Ich glaube, hatten wir so einen Fall schon mal? Ich glaube nicht. Also unschuldig im Gefängnis, auch über mehrere Jahre hatten wir oft. Aber unschuldig hingerichtet, ist jetzt für mich zumindest der erste Fall, den ich so recherchiert habe.
Ja, wir wollen auch hoffen, dass es nicht so oft vorkommt. Aber ja. In den USA, wie gesagt, ist das alles möglich.
Leider ja. Gut, ihr könnt euch jetzt die Bilder, von denen ich gesprochen habe, auch auf Instagram anschauen. Da findet ihr uns unter @allejahremörder mit OE geschrieben. Gerne könnt ihr dann auch den Beitrag kommentieren und eure Meinung zu dem Fall niederschreiben. Wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr euch die Fotos trotzdem auf unserer Homepage allejahremörder.de anschauen. Und wenn ihr uns ein Feedback zukommen lassen möchtet, könnt ihr das auch gerne über das Kontaktformular unserer Homepage oder aber ihr schreibt uns eine E-Mail an.
contact@allejahremörder.de, Mörder auch mit OE geschrieben.
Genau. Übrigens ein kurzer Hinweis. Ich habe ab dieser Folge werde ich die Podcast-Beschreibung ein bisschen bearbeiten, ein bisschen aufräumen, damit sie übersichtlicher ist. Also schaut auch gerne nochmal in die Podcast-Beschreibung rein. Klickt da euch durch die Links, wenn ihr Bock drauf habt. Und da findet ihr auch nochmal alle Informationen zu unserer Homepage und den Möglichkeiten, uns zu kontaktieren.
Gut, dann suche ich dir mal was Neues raus. Mhm. Weit bist du nicht gekommen. 1979.
Das Jahr scheint bei uns ziemlich beliebt zu sein. Das hatten wir tatsächlich schon viermal. Aber wir haben auch zwei Fallvorschläge.
Gut. Ist notiert.
Krass, über Discord habe ich jetzt nur gehört, wie du geschrieben hast, aber nicht die Striche gemacht hast. Ich habe aber hoffentlich trotzdem Striche bekommen.
Hast du.
Sehr schön. Kriege ich noch einen Fleißstrich? Das habe ich wieder nicht gehört, verdammt.
Ja gut, wir können jetzt hier nicht rumstrichen, solange bis du irgendwas hörst.
Wir nehmen gerade über Discord auf, weil normalerweise nutzen wir Skype, aber das verbrät sehr viel Akkuleistung und ich nehme nämlich gerade mit meinem Laptop auf, weil mein PC für diese Temperaturen viel zu heiß ist.
Okay, deswegen machen wir auch jetzt mal Feierabend, dass du mal ein bisschen durchlüften kannst. Ihr Lieben, wir wünschen euch einen schönen und entspannten Wochenstart. Passt gut auf euch auf. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne am Mittwoch mal bei Ungedingst reinhören. Das ist unser anderer Podcast, da geht es deutlich lustiger zu. Ansonsten hören wir uns nächsten Sonntag wieder hier bei Alle Jahre Mörder. Bis dahin, bleibt im Schatten, vernünftig, anständig und vor allen Dingen gesund. Macht's gut und tschüss.
Macht's gut, bye.